Psalm 92. Man erzählt sich die Geschichte einer Krankenschwester. Sie wurde als Sklavin geboren und brachte mehrere Kinder ihrer Herrinnen zur Welt. Und einer ihrer Besitzer schrieb achtungsvoll über sie. Er schreibt: Ich erinnere mich daran, dass sie in unserem Haus am Küchentisch saß. Ihre alte, schwielige, braune Hand lag gefaltet auf ihrer gestärkten Schürze. Ihre Augen glänzten. Ihre raue, zitternde Stimme betete: Herr, ich danke dir sehr für alles, was du mir jeden Tag schenkst und für das, was du mir nicht gibst. Du versorgst mich so gut. Diese Worte von einer Sklavin drückten aus, was sie glaubte. Mit Dankbarkeit ist das Leben leichter zu ertragen. Mit Dankbarkeit ist das Leben leichter zu ertragen. Ist es das? Immerhin geht es um eine Sklavin. Und wir fragen uns natürlich sofort, ob diese Frau gerade ein gutes Beispiel ist, auch noch dankbar sein für so viel erfahrene Ungerechtigkeit. Statt Gott zu danken, hätte man dieser Frau doch zeitgeistkompatibel formuliert, lieber gesagt: Steh auf für Gerechtigkeit. Ja, das wäre ein Thema, das man diskutieren könnte. Ich denke aber dennoch, dass diese versklavte und in unseren Augen entrechtete Frau ein Vorbild für uns sein kann. Herr, ich danke dir sehr für alles, was du mir jeden Tag schenkst und das, was du mir nicht gibst. Du versorgst mich so gut. Wenn das eine Sklavin, eine Frau, deren Leben aus Demütigung und erfahrener Ungerechtigkeit besteht, sagen kann, ja, was sollen wir denn dann sagen? Ich möchte heute nochmal das Thema Dankbarkeit aufnehmen, das hatten wir ja schon am Erntedankfest. Aber ich finde, angesichts dessen, was uns derzeit so bewegt, ist das ein ganz wichtiges Thema. Und das darf man sicher auch zum zweiten Mal bedenken. Also Dankbarkeit und Gotteslob als so ein kleiner erster Gedanke. Auch als Christen sind wir ja nicht unbedingt dafür bekannt, dankbar zu sein. Das ist schade, weil wir doch als Christen immer und zu jeder Zeit Grund hätten, dankbar zu sein. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich den Höchsten mit Liedern zu preisen, früh morgens schon deine Güte zu rühmen und nachts noch deine Treue zu verkünden. Was du getan hast, Herr, macht mich froh. Ich weiß ja nicht, was sie früh morgens machen, aber ich weiß, was ich nachts mache, nämlich schlafen und nicht nachts noch die Treue des Herrn zu verkünden. Da hätten wir dann schon gegenüber dem Psalm ein kleines Defizit. Was ich sagen möchte ist, es ist eigentlich immer dasselbe. Bei der Dankbarkeit geht es zuallererst nicht um mich. Nicht, was ich habe. Nicht, was mir widerfährt, nicht, was mir Gutes zuteil wird, ist alles nicht wichtig. Die Quelle der Dankbarkeit ist nämlich nicht mein Horizont und mein Leben. Die Quelle der Dankbarkeit ist zuallererst, dass ich Gott gehöre und dass sich Gott mir zur Seite stellt. Treu für alle Ewigkeit. Und deshalb steht am Anfang des Dankens das Loben. Es gibt einen christlichen Merkvers, den habe ich gefühlt schon tausendmal gehört, vielleicht nicht ganz so oft zitiert. Er klingt so schlicht, dass wir seine Tiefgründigkeit meist überhören. Der heißt so: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Weiß nicht, ob Sie den kennen. Ich habe den häufiger schon gehört. Also, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ist für mich so ein Wort, wenn ich es recht bedenke, dass diesen Gedanken, den ich gerade geäußert habe, nochmal auf den Punkt bringt. Lieber Bruder, liebe Schwester, es geht doch gar nicht um deine und meine Sicht der Dinge. Wir betrachten das Leben aus unserem sehr begrenzten Blickfeld. Es ist so unglaublich eingeschränkt, was wir sehen. Und wenn wir das Leben nur durch unsere Brille sehen, ja, dann zieht uns das garantiert nicht nach oben, sondern nach unten. Garantiert. Was wäre gewesen, wenn die anfangs zitierte Sklavin nur ihre individuelle Brille aufgesetzt hätte? Ja, da kannst du doch nur sagen, ein verkorkstes Leben. Ein Leben, das aus Missbrauch, Demütigung und härtester Arbeit besteht. Ein Leben, in dem sie selbst überhaupt keine Rolle spielt. Ein Leben voller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit und Scham. Schrecklich. Ja, so kann man das sehen. Aber diese Frau selbst betrachtet ihr Leben aus der Lobperspektive. Da ist Gott der Vater, der voller Güte ist, der absolut treu zu seinen Kindern steht, der Taten tut, vor denen wir nur staunend stehen können. Gott, mein Vater, dein Vater, Gott hält dir die Treue. Gott hat dich im Blick, Gott liebt dich, egal wie gut oder schlecht du dein Leben betrachtest. Seine Welt ist so viel größer als deine. Sein Einflussbereich so viel größer als deiner. Sein ist die ganze Welt und er hat dich trotzdem im Blick. Loben, das ist die Grundlage der Dankbarkeit. Wie ist es bestellt mit unserer Gotteslobkultur? Es geht ja nicht um uns, es geht allein darum, dass wir unseren Blick von unseren kleinen, unheilen und unheiligen Wahrheiten und dieser unheiligen Welt abwenden auf den großen, heiligen Gott. Der große Gott, dem Himmel und Erde gehorchen. Sein Lob singen wir in unseren Liedern. Und seine Größe preisen wir, indem wir unsere Knie vor ihm beugen. Auf ihn setzen wir all unsere Hoffnungen, unsere Erwartungen. Und seine Sicht auf die Welt, unser Leben, unsere Kirche, unsere Familien, unsere Fähigkeiten und Leistungen, seine Sicht auf unsere Ängste und Befürchtungen, unsere Hoffnungen und Enttäuschungen, seine Sicht allein zählt. Seine Güte, seine Treue für alle Ewigkeit. Und deswegen ist der Gottesdienst, Sie mögen es gar nicht glauben, zuallererst auch eine Lobveranstaltung. Ich weiß, dass du der Brunnen der Gnade und ewige Quelle bist, daraus uns allen früh und spät viel Heil und Gutes fließt. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut. Dein Gott, der Ursprung aller Dinge, ist selbst und bleibt dein Gut. Singen wir gleich noch. Ich glaube, ein paar andere Verse, egal. Aber das Lied singen wir. Das ist der Kern des Gottesdienstes. Und dieses Loben zieht uns nach oben, egal wie wir heute hier sind. Deshalb versammeln wir uns im Übrigen auch zum Gottesdienst, weil es genau darum geht. Der Blick auf Gott zieht uns nach oben. Ein kleiner zweiter Gedanke, unser Problem ist die Undankbarkeit. Der Psalmist schreibt, Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Die Sache mit dem Loben ist ja kein Selbstläufer. Da müssen wir immer wieder dran erinnert werden, dass das wichtig ist. Und weil das mit dem Loben nun ja ganz oft nicht so gut klappt, klappt es auch nicht so gut mit der Dankbarkeit. Ich hatte es schon gesagt, wir Christen sind ja leider auch keine Ausbünde der Dankbarkeit. Wir gleichen ja auch auf der Erde Menschen, die keine Einsicht haben und deshalb auch nichts verstehen. Das liegt daran, dass wir eben diesen Perspektivwechsel gar nicht vollziehen, von dem ich eben gesprochen habe. Meist ist ja so, ich stehe im Mittelpunkt meines Lebens. Diese Selbstfixierung, die Selbstsucht, das stetige Kreisen um meine Bedürfnisse, meine Befindlichkeiten und meine Ansprüche. Es gab vor einigen Jahren ein Buch des Kinderpsychiaters Michael Winterhoff. Und dieses Buch war übertitelt mit, wenn ich mich recht entsinne, Kleine Tyrannen. Und da beschreibt er die Verhaltensweise eines Dreijährigen. Die sehen sich ja als Nabel der Welt, um sie dreht sich alles. Um sie muss sich alles drehen und sie geben das auch lautstark bekannt. Wer mal eine Dreijährige in der Trotzphase hat Stress machen, hören und sehen, der weiß, was ich meine. Da kann man drüber lachen, solange man selbst keine Kinder in diesem Alter hat. Geht ja auch irgendwann vorbei. Aber Winterhoff geht noch ein bisschen weiter. Er hat nämlich in seiner Praxis festgestellt, bei ganz vielen hört genau diese Phase gar nicht mehr auf. Die verhalten sich als Erwachsene auch noch so. die sind seelisch gesehen auf dem Stand eines Dreijährigen stehen geblieben und stellen sich in das Zentrum der ganzen Welt. Und dann denken sie auch noch mit 20, 30, 40, 63, dass sie und ihre Ansprüche der Nabel der Welt sind. Ehrlich gesagt, die Erkenntnis ist interessant zu lesen, aber nicht so schrecklich neu, weil bereits der gute Paulus bezeichnet diese Haltung in seinen Briefen mal als Begierde. Diese Unersättlichkeit, mit der ich glaube, das Leben schuldet mir was. Ich hätte Anspruch drauf, dass es mir gut geht. Natürlich wird das niemand zugeben von uns, dass wir so drauf sind. Es ist uns ja noch nicht mal bewusst wahrscheinlich. Aber so wie wir leben, das zeigt doch, dass wir, denke ich, oft genauso unterwegs sind. Wir sind immer noch beim Thema. Diese Haltung hindert uns nämlich daran, dankbar zu sein. Der Ausdruck davon ist eine tief verwurzelte Haltung und der Psychoanalytiker Erich Fromm nennt das die Haltung des Habens. Finde ich auch ein spannender Gedanke. Wir wollen haben und zwar nicht, um Gutes damit zu tun oder um schlichtweg unsere grundlegenden Bedürfnisse zu stillen, um einigermaßen ordentlich zu wohnen, uns zu kleiden, zu fahren, uns zu erholen und so weiter, sondern haben hat einen anderen Charakter. Das neuere Auto muss her, obwohl das alte noch läuft, weil vielleicht hat der Nachbar eins. Die Einrichtung muss alle Nase lang ausgetauscht werden, obwohl die alte noch gut ist, weil muss immer das Beste sein. Das neueste Smartphone, die hipste Urlaubsreise, die schönste Fassade. Das kann man mit Dingen machen, das kann man aber auch mit anderen Sachen machen, die keine Dinge sind, ja. Ich häufe Fortbildung um Fortbildung an, damit ich das besitze. Habe ich jetzt. Ich manipuliere Menschen, damit sie meine Bedürfnisse erfüllen und nenne das Liebe. Habe. Selbst Religion kann man unter dem Aspekt des Habens betrachten. Ich meine, nur weil ich Texte auswendig gelernt habe, besitze ich ein Anrecht, habe ich ein Anrecht auf den Himmel? Diese Haltung des Habens allerdings wird ganz schnell zu Asche. Die freudige Überraschung über etwas, was wir neu bekommen, verschwindet schnell. Auch das, was wir uns hart erarbeitet haben, bringt keine dauerhafte Befriedigung. Das ersetzt ja im tiefsten Grunde nur, ja, einen Wunsch durch den anderen. König Salomo sagt es so, das Auge sieht sich niemals satt. Und auch das Ohr hat nie genug gehört. Dankbarkeit kann so nicht wachsen. Wir sind dann eigentlich immer nur in einem Gefühl des Defizits unterwegs. Es reicht noch nicht. Es reicht für mich noch nicht. Es muss noch mehr sein. Und deswegen kann die Lösung ja eigentlich nur Dankbarkeit heißen. Erich Fromm stellt der Haltung des Habens, die ich gerade so ein bisschen skizziert habe, die Haltung des Seins gegenüber. Und ich finde, das ist eine gute Haltung, die auch uns Gläubigen gut ansteht. Der rote Faden, der sich durch unseren Glauben zieht. Denn das ist Sein. Die Haltung des Seins, da geht es um was anderes, als die Dinge zu haben. Mir fällt auf, dass es in der Bibel immer nur um Beziehung geht und ob jemand materiell reich oder arm ist, spielt da überhaupt keine Rolle. Bei Gott geht es immer um die Dinge, es sind gar keine Dinge, um diese Sachen, das, was ich nicht haben kann, sondern was mir geschenkt wird. Glaube, hoffen, lieben. Kannst du nicht haben. Es entsteht, wenn wir leben. Wenn wir einander begegnen, wenn wir Gott begegnen und dem Mitmenschen, dann entsteht Glauben, Hoffen und Lieben. Und letztlich ist das immer auch ein Geschenk. Dass ich glauben kann, ist ein Geschenk von Gott. Das kann ich nicht wie einen Goldbarren im Tresor einschließen und dann sagen, das habe ich für alle Zeit. Glauben ist ein Prozess, eine Entwicklung. Glaube entsteht auf meinem Weg mit Gott, der mich beschenkt, mich führt und leitet. Glaube entsteht aus guten und schlechten Erfahrungen im Leben, in denen Gott da ist. Glauben wächst wie ein Baum, kann Frucht tragen oder auch welken, je nachdem. Glauben ist Sein. Und dasselbe gilt natürlich für die Hoffnung und die Liebe. Die entwickeln sich, indem ich lebe. Lebe mit Gott, indem Gott mit mir geht und ich mit ihm. Und deshalb beschreibt die Bibel, ist geradezu ein roter Faden, beschreibt die Bibel eigentlich immer das Leben, in dem Gott mittendrin ist, das Sein. Und Dankbarkeit gehört auch sozusagen auf die Seite des Seins. Das ist der Ausdruck der Lebendigkeit des Lebens mit Gott. Und diese Dankbarkeit, die kann man einüben. Ich glaube, das müssen wir auch immer wieder. Und da müssen wir uns sehr bewusst dran erinnern. Das Erste, was wir ganz praktisch tun können, ist, erinnere dich immer wieder daran, was Gott tut und auch für dich getan hat. Das kommt ja nicht nur im Psalm 92 vor, da kommt es auch vor, aber auch sozusagen, dass der rote Faden, der sich durchzieht, beispielsweise durch die Psalmen. Immer wieder diese Erinnerung daran, was hat Gott getan. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergisst man so schnell, muss man sich immer wieder mal dran erinnern. Und manchmal ist es ganz gut, das aufzuschreiben. Hat Gott Ihnen schon Gutes getan? Dann schreiben Sie es mal auf. Und dann kann man danken dafür. Die Psalmen sind immer wieder voller Dankbarkeit. Wie gut ist es, Herr, dir zu danken und deinem Namen, du höchster Gott. Gott freut sich, wenn wir unsere Dankbarkeit ausdrücken, indem wir uns erinnern an das, was er uns Gutes tut. Und noch was Praktisches, das Dank-ABC. Das ist so einfach, diese Übung. So einfach und gleichzeitig so schwer. Notieren Sie mal das ABC von A bis Z und dann schreiben Sie mal auf, was Gott Ihnen alles schon Gutes getan hat, wofür Sie dankbar sein können, wofür Sie überhaupt dankbar sein können in Ihrem Leben. Von A bis Z müssen Sie mal machen. Habe ich mal probiert die Woche, weil wir das in Mittelbiel auch als Anregung gegeben haben beim Gottesdienst. Und das ist schwieriger, als man denkt. Zumindest, wenn es um die Buchstaben geht, eine Sache mit X, die Gott mir geschenkt hat. Schwierig. Aber vielleicht finden Sie eine mit A oder B oder C oder H oder sonst was. Also eine ganz simple, einfache Übung, aber die führt uns dazu, dankbar zu werden. Für alles, was Gott uns gibt. Und jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Erinnern Sie sich an das Gebet der Sklavin, die betet und sagt Danke für alles das, was Gott ihr nicht gegeben hat. Das nenne ich mal weise. Wie viele Dinge im Leben gibt es, die Gott uns vielleicht nicht gegeben hat? Und das ist gut so. Wie viele Dinge gibt es, die wir nicht bekommen haben, obwohl wir sie uns erbeten haben? Und es war gut so. Das ist nochmal eine Übung, die ist vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller als das Dank-ABC. Aber auch da können Sie Ihr Leben mal überprüfen, was Gott Ihnen vielleicht nicht geschenkt hat, obwohl Sie es erbeten haben. Und wo Sie am Ende gesagt haben, ja, danke Gott, das war richtig so. Alles das führt uns immer wieder neu an den Punkt, dass wir sagen, Gott weiß doch, was wir brauchen. Gott weiß doch, was wir brauchen. Und auch wenn er uns Dinge, um die wir vielleicht auch dringend beten, nicht gibt. Er sieht mehr, er hat einen Plan, er weiß mehr. Und er hält uns die Treue, 100%. Und deswegen lassen Sie mich schließen, mit diesen wunderbaren Sätzen aus dem Psalm 92. Alle, die Gott die Treue halten, wachsen auf wie immergrüne Palmen und werden groß und stark wie Libanon-Zedern. Weil sie in der Nähe des Herrn gepflanzt sind, wachsen und grünen sie immer zu. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht, immer bleiben sie voll Saft und Kraft. Ihr Ergehen bezeugt, der Herr tut das Rechte, auf ihn ist Verlass, bei ihm gibt es kein Unrecht. Darauf wollen wir uns verlassen und das ist die einzige Quelle unserer Dankbarkeit. Für das, was wir haben oder was uns geschenkt wird und das, was wir vielleicht auch nicht bekommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.